es denn?
Paris, den 3. Dezember 1879. Ein rätselhafter Vorfall, der sich gestern auf der Bühne des großen Hauses der Oper ereignete, erschüttert ganz Paris. Mitten in der Vorstellung ist die Sängerin Christine Daae auf offener Bühne verschwunden.
Christine! Christine! Sie muss durch eine der Falltüren gestürzt sein.
Sie wurde in den Bühnenhimmel hinaufgezogen. Ein hinterlistiger Anschlag. Jemand muss im gleichen Moment den Lautschalter abgedreht.
Für einen Augenblick war das Licht auf der Bühne erloschen. Und als es wieder hell wurde, war von der Sängerin keine Spur mehr. Sie ist seitdem unauffindbar, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Die Welt steht vor einem Rätsel.
Christine! Christine!
Ich war noch ein junger Mann, als ich an diesem Abend auf der Hinterbühne des Opernhauses herumirrte und verzweifelt nach Christine suchte. Nach ihrem rätselhaften Verschwinden wusste ich, dass nur einer dafür verantwortlich sein konnte. Das Phantom. Es war die Nacht, in der sich unser aller Schicksal entscheiden sollte.
Das Phantom der Oper. Nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 1: Der Engel der Musik.
Auch heute noch, viele Jahre nach jener schicksalhaften Nacht, weiß ich nicht, was damals wirklich geschehen ist. Ich konnte Christine aus den Klauen des Phantoms zwar retten, und dennoch hatte ich sie vielleicht schon damals verloren. Seit sie vor vielen Jahren viel zu früh von mir ging, frage ich mich, ist sie überhaupt jemals wirklich mein gewesen? Mir scheint, dass ich erst sterben kann, wenn ich noch einmal in jene finstere Zeit hinabgestiegen bin und mit Hilfe Christines Tagebüchern und anderer Dokumente die rätselhaften Ereignisse von damals rekonstruiert habe. Alles begann an jenem Abend, als Christine, die dem Publikum bis dahin nur in Nebenrollen bekannt war, zur Offenbarung der Pariser Opernwelt wurde. Eigentlich war die Hauptrolle ja der Primadonna Carlotta vorbehalten gewesen, die aber aus Gesundheitsgründen kurzfristig absagen musste. Wieso ließ der scheidende Direktor de Bienne ausgerechnet die unscheinbare Christine, die zuvor in keinerlei Weise sonderlich aufgefallen war, an diesem Abend die Hauptrolle singen? In einer Rezension im Parisoir vom 17.09.1879 hielt ein berühmter Kritiker diesen denkwürdigen Augenblick fest.
Um begreifen zu können, was sich am gestrigen Abend vor den Augen der Welt in Christine Daae vollzogen hat, kann ich nur zu einem Schluss kommen. Diese reine Seele liebt. Liebt zum ersten Mal. Nur die Liebe ist imstande, ein solches Wunder zu verbringen. Eine so überwältigende Verwandlung. Eine Liebe, die von der Höhe des Himmels herzukommen scheint und gleichzeitig aus der Tiefe der Hölle. So etwas hat man noch nie gehört, noch nie gesehen. Der ganze Saal jubelte in unsagbarer Ergriffenheit. Danach sank Christine ohnmächtig in die Arme ihrer Kollegen, die sie in die Garderobe trugen. Sie schien in der Tat ihre Seele ausgehaucht zu haben.
Oh Gott, was ist mit dir?
Oh. Als ich sah, wie Christina auf offener Bühne zusammenbrach, sprang ich auf und stürmte auf schnellstem Wege hinter die Bühne. Seit Monaten hatte ich gegen meine Regungen angekämpft. Seit dem Moment, als ich Christine zum ersten Mal auf der Bühne der Oper gesehen hatte und ich in ihr jenes kleine Mädchen wiedererkannt hatte, das in meiner Jugendzeit viele unbeschwerte Sommermonate lang meine Spielgefährtin gewesen war. Vor ihrer Garderobe drängelten sich scharenweise die Bewunderer. Überall waren Jubelrufe zu hören. Weil Christine noch immer ohnmächtig war, war ein Arzt herbeigeholt worden. Ein glücklicher Zufall erlaubte es mir, mit diesem zusammen die Garderobe zu betreten. So geschah es, dass, während der Arzt erste Hilfe leistete, Christine in meinen Armen erwachte.
Ich bin Dr. Borsé, Christine. Sie hatten einen kleinen Ohnmachtsanfall. Es ist alles gut.
Monsieur? Wer sind Sie?
Mademoiselle, erkennen Sie mich nicht wieder? Ich bin Raoul de Chagny, der Spielgefährte Ihrer Kindertage. Ich bin...
Wollen Sie jetzt bitte gehen, Monsieur? Ich wüsste nicht...
Da Sie mich offensichtlich nicht wiedererkennen, bitte ich Sie darum, Ihnen unter vier Augen etwas mitzuteilen. Etwas sehr Wichtiges.
Wenn es mir besser geht, Monsieur, einverstanden? Würden Sie jetzt bitte...
Gehen Sie, junger Mann, damit ich Mademoiselle Day behandeln kann.
Nein, ich bin nicht krank. Ich danke Ihnen, Doktor. Es ist alles gut. Ich danke Ihnen beiden. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich möchte nur allein sein. Verlassen Sie jetzt bitte beide meine Garderobe. Bitte.
Im Schatten einer Türnische versteckt, versuchte ich mich zu sammeln. Das Herz klopfte mir bis zum Hals. Ich musste Christine meine Gefühle offenbaren. Aber wie? Da traf mich ein Gedanke wie ein Blitz. Ja, natürlich. Nur meinetwegen hatte Christine alle weggeschickt, weil sie mit mir unter vier Augen sprechen wollte. Der Gang vor der Garderobe hatte sich inzwischen geleert. Mit angehaltenem Atem schlich ich zurück zu Christines Garderobentür, um zu klopfen. Doch in diesem Moment hörte ich hinter der Tür eine Männerstimme.
Du musst sehr müde sein, Christine.
Ich bin nicht müde. Ich lebe wie nie zuvor. Heute Abend habe ich nur für dich gesungen.
Kein Kaiser wurde jemals reicher beschenkt. Ich danke dir dafür.
Nein, ich danke dir. Nur dir habe ich das zu verdanken. Heute Abend habe ich dir meine Seele gegeben. Hast du es nicht gehört?
Oh, doch. Heute Abend haben die Engel geweint.
Am Boden zerstört kehrte ich in mein Versteck zurück. Spätestens in diesem Moment hatte ich begriffen, dass ich Christine liebte. Und umso mehr hasste ich diesen geheimnisvollen Gegenspieler. Zu meinem Erstaunen öffnete sich ein paar Augenblicke später die Tür der Garderobe und Christine trat heraus. Allein. Sie ging an mir vorbei, ohne mich in meinem Versteck zu bemerken. Gebannt starrte ich weiter auf die Tür, die sich jedoch nicht mehr öffnete. Ich hatte kein Recht dazu, aber blind vor Eifersucht sprang ich schließlich auf die Tür zu.
Wer sind Sie? Geben Sie es zu erkennen! Sie kommen nicht vorher heraus, bis Sie sich zu erkennen gegeben haben. Wo sind Sie? Wo sind Sie, Sie Feigling? Wo haben Sie sich versteckt? Ich werde Sie entlarven. Das Zimmer ist leer. Leer. Bin ich denn verrückt?
Wie ich heute weiß, war ich nicht der Einzige, der mit Phänomenen konfrontiert war, die den normalen Menschenverstand überstiegen. Im Rahmen meiner Recherchen in den Archiven der Akademie Nationale sichtete ich zahlreiche Dokumente und Zeugenaussagen, die Hinweis darauf gaben, dass sich ein geheimnisvolles Wesen in den Untergeschossen der Oper herumtrieb. Besonders interessant waren für mich in diesem Zusammenhang die Memoiren eines Operndirektors von Armand Richard.
Die merkwürdigen und unerklärlichen Ereignisse, die meine Direktionszeit überschatten sollten, begannen gleich an meinem Antrittsabend an der Pariser Oper. Mein Vorgänger François Debienne hatte mich um eine streng vertrauliche Unterredung gebeten.
Zunächst, Monsieur Richard, möchte ich Ihnen dringend empfehlen, sämtliche Räume und Gegenstände in diesem Haus mit neuen Schlössern zu versehen. Und zwar unter höchster Geheimhaltung.
Warum das denn? Fürchten Sie Diebe?
Nein, es gibt etwas Schlimmeres als Diebe. Es gibt das Phantom.
Ein Phantom? So, so.
Als letzte Amtshandlung hat es mir aufgetragen, Ihnen seine Forderungen zu übermitteln und Sie um peinliche Erfüllung derselben zu bitten. Wollen Sie meinen Rat anhören? Erfüllen Sie sie. Ohne Wenn und Aber. Im Vertrauen möchte ich Ihnen sagen, wann immer ich es in der Vergangenheit gewagt habe, seine Forderungen zu missachten, ereignete sich irgendein fataler Vorfall, der mich zugleich daran erinnerte, meiner Gehorsamspflicht nachzukommen.
Gehorsamspflicht? Einem Phantom gegenüber?
Ja, in der Tat. So seltsam es in Ihren Ohren klingen mag.
Und wie lauten denn nun genau die Forderungen Ihres geheimnisvollen Phantoms?
Mit zitternden Händen überreichte mir Debienne eine genaue Abschrift meines Pachtvertrages. Doch am Ende entdeckte ich einen mit roter Tinte in krakeliger, ungelenker Handschrift geschriebenen Zusatz.
Zusatzvereinbarung § 1. Direktor Richard verpflichtet sich, dem Phantom der Oper bis auf Widerruf monatlich 20.000 Francs auszuhändigen. Jährlich also eine Zinssumme in Höhe von 240.000 Francs. § 2. Die erste Rangloge Nummer 5 steht bei allen Aufführungen allein dem Phantom der Oper zur Verfügung.
Verstehen Sie jetzt? Natürlich lassen sich jährlich 240.000 Francs nicht einfach so aus der Portokasse erwirtschaften. Unter diesen Umständen können Sie vielleicht nachvollziehen, dass ich meinen Posten nur allzu bereitwillig geräumt habe.
Ach, mein lieber Debienne, ich respektiere Ihre Entscheidung vollkommen. Dennoch scheint es mir, dass Sie Ihr Phantom etwas nachsichtig behandelt haben. Wenn ich es mit diesem lästigen Widersacher zu tun kriege, werde ich ihn auf der Stelle verhaften lassen.
Aber wo, Monsieur? Und wie? Ich habe es noch nie gesehen.
So? So? Nicht mal in seiner Loge?
So wahr ich hier vor Ihnen stehe, es wurde auch in seiner Loge noch niemals gesehen.
Und warum haben Sie sie dann nicht vermietet, lieber Freund?
Ich kann Sie nur warnen, Monsieur. Ich kann Sie nur warnen.
Mit diesen Worten verließ Debienne das Zimmer. Gerade noch früh genug, bevor ich in schallendes Gelächter ausbrach. Wochen später, nachdem jene Dinge passiert waren, die mich mehr als einmal an meinem Verstand zweifeln ließen, begriff ich erst, wie ernst die Worte meines Vorgängers zu nehmen waren.
Diese Unterredung, so lässt sich heute rekonstruieren, fand etwa zur gleichen Zeit statt, als ich in der Garderobe nach dem unsichtbaren Widersacher suchte. Christine selbst zog sich nach dem triumphalen Abend, soweit es möglich war, zurück. Ihre Auftritte in der Oper beschränkten sich auf eine Handvoll Nebenrollen, in denen sie nicht weiter auffiel. Nach unserem kurzen Zusammentreffen schrieb ich Christine mehrere Briefe, in denen ich ihr unsere gemeinsamen Kindheitstage in Perros in Erinnerung rief und sie um ein Wiedersehen bat. Doch es kam keine Antwort. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, als mich eines Morgens der folgende Brief erreichte.
Monsieur, ich habe keineswegs den kleinen Jungen vergessen, mit dem ich so manchen Sommer meiner Kindheit verbracht habe. Glückliche Tage einer längst vergangenen Zeit, die noch immer in die Gegenwart herüberleuchten. Erinnern Sie sich noch an meinen Vater, der Sie liebte wie seinen eigenen Sohn? Er liegt auf dem Kirchhof von Perros begraben. Am Fuße jenes Hügels, wo wir als Kinder so oft gespielt haben und wo wir uns inzwischen älter geworden, damals Lebewohl gesagt haben. Dorthin werde ich heute fahren, um seines 10. Todestages zu gedenken.
Ich war wie elektrisiert. Für mich bedeutete dieser Brief nur das eine. Christine bat mich, fernab des Pariser Opernbetriebes, um ein Rendezvous. Ich stürzte mich auf das Kursbuch und saß wenige Stunden später im Nachtzug in die Bretagne. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als ich in Perros eintraf. Im Gasthof sagte man mir zwar, dass eine Dame aus Paris dort abgestiegen sei, dass dieselbe aber seit dem frühen Morgen ausgegangen wäre. Unschlüssig ging ich zum Meer hinunter. Stundenlang lief ich am Wellensaum entlang und grübelte vor mich hin. Schließlich setzte ich mich auf einen Dünenkamm, von wo ich Land und Meer gleichermaßen betrachten konnte. Es war jene Stelle, wohin wir oft als Kinder gekommen waren, um in der Abenddämmerung die Geister tanzen zu sehen, die Christines Vater durch seine Erzählungen heraufbeschworen hatte. In fast allen seinen Geschichten kam ein Engel der Musik vor.
Mindestens einmal in ihrem Leben bekommen alle großen Musiker und alle großen Sänger und Sängerinnen Besuch von ihm. Niemand hat den Engel der Musik je gesehen. Er tut sich den Auserwählten allein durch seine Stimme kund. Diejenigen, die der Engel der Musik besucht hat, gehen verändert aus dieser Begegnung hervor. Von nun an können sie Klänge erzeugen, die durch ihre Schönheit alle anderen menschlichen Klänge in den Schatten stellen. Wir anderen, die wir nichts davon wissen, sagen dann, sie sind Genies.
Und du, Papa? Hast du den Engel schon einmal gehört?
Nein, mein Kind, leider nicht. Aber du, Christine, wirst ihn eines Tages hören. Wenn ich in den Himmel komme, werde ich ihn dir schicken. Das verspreche ich dir.
So sind sie tatsächlich gekommen.
Christine. Ich habe sie gar nicht kommen gehört. Wie hätte ich nicht kommen können? Ihr Brief schien mir wie ein Rufen. Sie wussten, dass er mich dazu bewegen würde, ihnen zu folgen.
Vielleicht war es Unrecht von mir, ihnen zu schreiben. Aber ihr plötzliches Erscheinen neulich in meiner Garderobe hat die vielen glücklichen Tage meiner Kindheit wieder auferstehen lassen.
Haben Sie mich, als ich in Ihrer Garderobe kam, denn zum ersten Mal wieder gesehen?
Nein, ich hatte Sie schon mehrmals zuvor in Ihrer Loge gesehen und auch hinter der Bühne.
Aber warum haben Sie mich dann, als ich in Ihrer Garderobe war, verleugnet? Sie antworten mir nicht. Gut, dann werde ich für Sie antworten. Jemand war in Ihrer Garderobe, Christine. Jemand, dem Sie nicht zeigen wollten, dass Sie sich womöglich noch für einen anderen außer Ihnen interessieren könnten.
Was behaupten Sie da, Monsieur? Um welchen anderen soll es sich da gehandelt haben?
Um denjenigen, zu dem Sie gesagt haben? Heute Abend habe ich nur für dich gesungen.
Bei diesen Worten wurde Christine leichenblass. Sie taumelte, drohte zu fallen.
Demnach haben Sie also an meiner Türe gelauscht.
Ja, ich gebe es zu. Und ich weiß, dass ich kein Recht dazu hatte. Es gibt nur einen Grund, weshalb ich mich dazu hinreißen ließ. Und Sie kennen ihn. Ich liebe Sie, Christine.
Machen Sie nur so weiter, Raoul. Wenn Sie mich umbringen wollen.
Christine, was soll das heißen? Bitte sagen Sie es mir.
Also gut. Ich werde Ihnen etwas sagen, was ich noch niemandem sonst gesagt habe. Raoul, erinnern Sie sich noch an die Geschichte vom Engel der Musik?
Ja, und es war, glaube ich, genau hier, als Ihr Vater uns zum ersten Mal davon erzählt hat.
Nun ist mein Vater im Himmel. Und der Engel der Musik hat mich besucht.
Daran zweifle ich nicht.
Wie meinen Sie das, Raoul?
Ich meine, dass kein menschliches Wesen so singt, wie Sie neulich gesungen haben, ohne dass der Himmel seine Hand im Spiel hat. Kein Gesangslehrer dieser Welt kann Ihnen solche Töne beibringen, wenn nicht der Engel der Musik selbst.
Ja, so ist es. Er sucht mich täglich in meiner Garderobe auf, um mir Unterricht zu geben.
Wie bitte? Was soll das heißen?
Ich glaubte immer, die Einzige zu sein, die seine Stimme hören könne, aber nun haben Sie ihn auch gehört.
Diese Männerstimme? Das soll der Engel der Musik sein? Also, Christine, wollen Sie mich zum Narren halten?
Was sagen Sie da? Sie, der Spielgefährte meiner Kindheit, der Freund meines Vaters, Sie wagen es!
Nein, nein, laufen Sie nicht weg!
Lassen Sie mich und wagen Sie es nicht, mir zu folgen.
Christine!
Verzweifelt über den unglücklichen Verlauf des Gesprächs kehrte ich zum Gasthof zurück und ging auf mein Zimmer. Nichts war im Nebenzimmer zu hören. Was tat Christine? Schlief sie? Während die Stunden vergingen, kamen die Erinnerungen an jene Sommer zurück, die Christine und ich hier gemeinsam verbracht hatten. Christine hatte ihre Mutter früh verloren. Ihr Vater war ein begnadeter Geiger. Wenn er auf Hochzeiten oder anderen Festen spielte, wurden die Leute nicht müde, ihm zuzuhören. Seine Tochter, die nie von seiner Seite wich, begleitete ihn mit ihrem Gesang. Eines Tages hörte der berühmte Professor Valerius aus Paris die beiden. Er erkannte das Talent von Vater und Tochter, nahm sie in sein Haus auf und kümmerte sich fortan, zusammen mit seiner Frau, um die Ausbildung und Erziehung des Mädchens. Die Sommer verbrachten sie gemeinsam im Landhaus des Professors in Perros. Dort ließ es sich Vater Daé nicht nehmen, ab und zu, wie früher, bei Dorffesten aufzutreten und mit seinem Spiel und dem Gesang seiner Tochter die Leute zu verzücken. Es war bei einer solchen Gelegenheit, dass ich Christine zum ersten Mal sah. Wir wurden einander vorgestellt und waren von nun an unzertrennlich. Die Standuhr in der Gaststube schlug 11:30, als ich aus dem Nebenzimmer Geräusche hörte. Mir war, als drehte sich eine Tür in der Angel. Ich öffnete meinerseits die Tür einen Spalt breit und sah tatsächlich Christine über den Korridor die Treppe hinunterhuschen. Ich rannte zum Fenster, von wo ich Christine den Weg zur Kirche hinunterlaufen sah. Ohne mich auch nur einen Moment zu besinnen, stieg ich aufs Fensterbrett und kletterte an den Ästen des Spalierbaumes hinunter in den Garten. Am nächsten Morgen fand man mich halb erfroren, mehr tot als lebendig, der Länge nach ausgestreckt auf den Stufen des Hauptaltars der Kirche von Perros.
Das Phantom der Oper. Nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 1. Mit Mirko Kreibig, Marina Frenk, Fabian Hinrichs, Regina Lemnitz, Gerd Warmeling, Martin Seifert, Joachim Bliese, Karl-Heinz Koinski, Max von Pufendorf und Matthias Habich als Erzähler. Musik Michael Rodach. Ton und Technik Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Regine Ahren. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019. Redaktion Juliane Schmidt.